Werner Mesmer, vielen Dank, dass du uns erlaubt hast, dass wir ein bisschen deinen Puls fühlen heute am Morgen. In dem Anspiel ist uns ja Hektik pur dargestellt worden. Sicher hast du als Politiker, als Unternehmer und als Präsident vom Schweizerischen Baumeisterverband auch solche hektische Zeiten schon erlebt. Kommen dir spontan ein oder zwei stressige Situationen in den Sinn, wo du wirklich unter Druck gekommen bist? Und wie bist du denn umgegangen mit diesen Situationen?
Nein, ich muss ja enttäuschen, im Thurgau kennen wir das nicht. Nein, das ist letztlich ja unser Leben. Und es gibt Leute, die ja dann, wenn eine sogenannte Stresssituation eintritt, eigentlich erst richtig aufleben. Und andere gehen dann unter. Ich gehöre zu den Menschen, die eigentlich unter Druck und unter so einem positiven Stress, ich sage dann positiv, erst richtig aufleben und dann eigentlich ihre Leistung können optimal bringen. Das ist ein Geschenk, das man hat oder das man nicht hat. Ich habe aber viel Verständnis, weil ich sehr viele Leute kenne um mich herum, die mit dem kaputt gehen. Die an dem verzweifeln, nicht mehr schlafen können. Und das hat natürlich ganz verschiedene Gründe. Und ich tue jetzt ein paar Sätze sagen, weil es kommt mir nicht gerade ein Beispiel in den Sinn. Schauen Sie, die einen tun sich selber überfordern, indem sie eine Position einnehmen, die sie überfordert, weil sie mehr wollen, weder dass sie können. Andere gehen zu Situationen ein, weil sie Angst haben, abzusagen. Auch einmal auf etwas zu verzichten. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Wenn ich manchmal, man tut hier und da jemanden enttäuschen. Aber wenn ich gemerkt habe, ich komme jetzt in eine Situation, wo es schwierig wird, dann habe ich ohne Hemmungen mal angeschaut und gesagt, ja, da kann der Mesmer verzichten. Sekretärin anruft, ich sage ab. Und das sind dann so Hilfen. Nein, selbstverständlich erlebe ich auch so Zeiten. Ja, bitte. Ja, was? Okay, kein Problem. Ich habe gedacht, Thurgauer Dialekt sei international, aber das ist in dem Fall nicht, kein Problem. Also, noch einmal, natürlich erlebe ich solche Dinge, aber es ist schwierig, dann Situationen zu erzählen, wenn man selber Freude am Stress hat.
Danke, jetzt hoffe Tönt ich, dass komisch, ich auch zurechtkomme in Schriftdeutsch. Mein Name ist Heinz Ruppli, ich sage das für die, die mich vielleicht nicht kennen. Der Werner, der kennt mich schon lange. Werner, es war etwa vor 35, 40 Jahren, seit ich dich kennenlernte. Und zwar aufgrund eines Anlasses von der FEG Brassband Thaingen und der von Sulgen. Wir haben beide das gleiche Instrument geblasen, nämlich das Garnett. Manchmal sind wir, denke ich, sogar Seite an Seite gestanden und haben da gespielt. Ich habe dich denn zumal wahrgenommen als einen strebsamen, zielstrebigen, korrekten Leader-Typ. Frage, kannst du dich mit dieser Einschätzung meinerseits identifizieren?
Ja, ich habe gut zugehört und nichts Negatives gefunden. Aber wenn ich doch das noch sagen kann, ich habe mich unheimlich gefreut auf heute Morgen, weil ja, wir hatten eine sehr gute Beziehung. Ich bin ein leidenschaftlicher Brassbändler, weil ich weiß, dass im Himmel einmal, es geht uns besser, wenn wir Brassband können, weil dort wird Brassband gespielt. Und ich habe selber geholfen, die Brassband Sulgen aufzubauen. Ich habe zusammen mit Heini Ritter nochmals eine zweite Brassband gegründet. Und ich habe sehr viele liebe Freunde gewonnen hier in Thaingen durch diese Brassband. Und es war für mich spannend jetzt zu sehen, wie sehen die Kameraden von dazumal aus. Mhm. Und das ist toll, ja. Ich habe dann 10 Jahre aufgehört zu spielen, als ich in den Nationalrat nach Bern gekommen bin. Nicht, weil ich gerne weiter gespielt hätte, sondern ich hatte nicht mehr die Zeit, um so zu trainieren, um zu genügen. Und das ist dann eben, sonst komme ich in eine Stresssituation, die ich dann nicht verändern kann. Wenn ich in der Band sitze und ich spüre selber, ich genüge nicht mehr, dann geht man besser raus. Und jetzt habe ich vor anderthalb Jahren, als ich aufgehört habe, ganz still und leise für mich versucht. Und dann habe ich gesehen, nach 3 Monaten, doch, es könnte nochmals klappen. Und jetzt spiele ich wieder mit viel Enthusiasmus in der Brassband Sulden.
Fein, du hast meine nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte dich fragen, ob du immer noch am Blasen bist. Mhm. Schön. Ich denke, wir haben uns nicht so sehr verändert in den letzten 35 Jahren.
Oder? Das ist der Vorteil der heutigen Zeit mit der gesunden Ernährung und auch allem anderen. So etwa ab 40 verändert man sich nicht mehr.
Ja, ja. Werner, in einem Porträt von dir habe ich gelesen, dass du ein eher fauler Schüler warst, ja sozusagen ein Minimalist und einer, der gerne etwas provozierte. Gibst du uns einen kurzen Einblick in das familiäre Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, in deine berufliche Laufbahn und deine politische Karriere? Einfach einige Schritte.
Ja. Das muss ich wirklich zusammenfassen, denn ich hatte eine spannende Jugend. Die Älteren unter Ihnen kennen vielleicht noch meinen Vater. Er hatte gute Beziehung zu FG Teigen, natürlich auch zu Karl Vögelin. Und er hatte sehr viel, ich glaube sogar beim ersten Bau war er Berater bei Ihnen und hat geholfen. Und wer ihn kannte, der weiß, dass der Umgang mit ihm nicht so einfach war. Vielleicht für Sie einfacher als für mich als Sohn, weil ich schon sehr früh eben auch all diese Eigenschaften entwickelte. Ich hatte einen enorm starken Willen, ich hatte den Drang, das zu tun, was ich wollte, und wir hatten sehr viele Spannungen. Und interessant war, dass also die Spannungen gingen sehr weit. Ich sagte einmal meinem Vater, ich war noch nicht 15, wir haben ein Problem, wir beide passen nicht in dasselbe Haus. Gehst du oder soll ich gehen? Und ich war dann auch einmal ein halbes Jahr, haben sie mich irgendwo in die Berge geschickt, in ein Internat. Ich habe dann hervorragend Skifahren gelernt, das war der Vorteil. Aber nein, wir hatten eine sehr spannungsreiche Zusammenarbeit. Und trotz allem, und das ist für mich wie ein Wunder, durch meinen Glauben an Gott und Jesus Christus, durch die tiefe Überzeugung, ehret Vater und Mutter, damit es euch auch wohl ergeht, habe ich nie ich habe nie aufgegeben, meinen Vater zu ehren. Nie. Bei allem Zwist, bei aller Unterschiedlichkeit. Im Gegenteil, ich habe eine Achtung gehabt vor meinem Vater, was er geleistet hat. Das hat mich beeindruckt. Und es ist, und jetzt muss ich abkürzen, es ist ja schon erstaunlich. Bei all den Spannungen, da kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich habe den gleichen Beruf gelernt. Baumeister. Er war Nationalrat. Ich ging in den Nationalrat. Er war Präsident des Schweizerischen Baumeisterbandes und ich wurde auch. Er war mir ein Vorbild bei aller Unterschiedlichkeit. Und das ist ein Geschenk Gottes. Ich komme dann vielleicht im Vortrag noch kurz darauf zurück. Das zu dem. Und dann bin ich ein typisches Beispiel für unser wunderbares duales System, das wir pflegen in der Schweiz. Wir sind ja im Gegensatz zu anderen Ländern, haben wir nur etwa 20% Matura-Quote und 80% geht über eine Lehre. Das stört gewisse intellektuelle Fans, weil sie den Eindruck haben, das sei ein Mangel. Und das ist das Fundament einer Gesellschaft, wie wir sie hervorragend entwickelt haben. Und ich bin das beste Beispiel. Ich habe Bauzeichner gelernt, dann Maurer, dann Polier, dann Bauführer, dann Baumeister. Also alle, die so mit Bauzeichnerberufe beginnen, haben gute Chancen, einmal Nationalrat zu werden. Ja. Ja. Und dann noch zur Familie. Ich habe selber 4 Kinder. Das war ebenfalls ein hervorragendes Tummelfeld zur Lehre für Eltern. Das kennen Sie, die Kinder haben. Ich habe dann noch eine unheimliche Spannweite bekommen in diesem 4. Die ersten beiden oder die ersten 3 gingen so etwa in meine Richtung. Und der letzte war ein völlig musischer Typ, obwohl, also ist ja schon interessant. Ich habe etwas zustande gebracht, das können die wenigsten. Die letzten beide haben den gleichen Jahrgang, aber nicht zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen. Der eine im Januar, der andere im Dezember. Ich glaube, ich muss nicht zugeben, dass das nicht geplant war. Okay. Und der Letzte, der hat mir wirklich, der hat mich geschult. Er wollte schon als Zehnjähriger nur Musiker werden. Und dann, bis ich ihn so weit hatte, dass ich dann bei 15, 16 ihm beigebracht habe, lerne zuerst einen richtigen Beruf. Und dann haben wir ihn durch das KV geschleicht. Und dann habe ich gedacht, nein, es gibt nur Musiker. Heute bin ich sein größter Fan. Er ist Profimusiker, Klavier. Er leitet bei uns auch das Praise-Team. Hervorragend. Und wissen Sie, das muss man hier und da lernen. Ich komme auch auf dieses Thema. Es gibt völlig unterschiedliche Typen, aber am Schluss sind wir alle gleich viel wert. Und das habe ich an meinem jüngsten Sohn gelernt. Ich bin heute nochmals der größte Fan von ihm. Ja, das ist die Familie. Was willst du noch wissen?
Politik.
Ah ja. Ja, das ging dann schnell. Ich hatte sehr früh Interesse entwickelt an Politik, mehr an Wirtschaftspolitik. Darum bin ich dann in Berufsverbände eingestiegen. Ich habe im Thurgau, es ist ja auch spannend, ich bin der Einzige in der Geschichte des Thurgaus, der einmal die Industrie- und Handelskammer präsidierte und trotzdem auch dann die Gewerbe, den Thurgauer Gewerbeverband. Das war spannend. Und also nicht miteinander, nicht gleichzeitig, aber ich habe sehr viel Freude entwickelt daran. Ich hatte früh Freude, und das ist dann das Unterthema, das ihr mir gegeben habt, am Streiten. Das ist etwas Schönes, wirklich so zu streiten. Aber ich werde Ihnen dann aufzeigen, dass man so streiten kann, dass keine Wunden zurückbleiben. Und das hat mich gereizt und dann bin ich kurze Zeit in den Kantonsrat für 4 Jahre und dann wurde ich nach Bern gewählt und ich habe mir immer vorgenommen 12 Jahre, nicht, wenn es geht, nicht weniger, aber das hängt ja von den Wählerinnen und Wählern ab, aber sicher nicht länger und darum habe ich nach 12 Jahren gehört, obwohl ich noch Freude daran hatte und der letzte Gump war dann vor 10 Jahren, als ich das Präsidium des Baumeisterbandes übernommen habe. Ja, voilà, ungefähr.
Danke. Du bist in einem sehr christlich geprägten Elternhaus aufgewachsen. Hast du den Glauben deiner Eltern einfach so übernommen? Oder hast du diesen auch mal hinterfragt, bezweifelt? Und was war schließlich ausschlaggebend für deinen Entscheid, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus einzugehen? Du hast dich ja auch öffentlich immer wieder zu deinem Glauben bekannt.
Ja, das ist auch eine spannende Geschichte. Ich gehöre nicht zu jenen, die etwas Sensationelles erzählen können, wie sie in diese Richtung marschierten und dann plötzlich in die andere. Ich bin so ein typisches Kind eines Elternhauses, das christlich erzogen wurde. Ich habe aber auch eine relativ typische Karriere als Christ darum gemacht. Ich habe nie gezweifelt, dass es Gott gibt, nie. Ich habe nie gezweifelt, dass er seinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hat. Aber ich habe lange Zeit den Glauben völlig falsch gelebt. Ich habe ihn aus Verstandesgründen gelebt. Ich habe mich aufgelehnt an Menschen, wie ich sagte, das kann ja nicht sein. Dazu gehörte mein Vater. Dass man so reagiert in gewissen Fällen und dann eben doch wieder auf die Bühne steht und von dem Glauben erzählt. Und darum hatte ich so einen oberflächlichen Glauben, immer ohne je daran zu zweifeln, dass es Gott gibt. Und dann bin ich Menschen begegnet, die konnten erzählen von Erlebnissen, von Veränderungen, von einem völlig anderen Gehalt des Lebens, von Sicherheit, von dem, dass sie nicht mehr besser sein mussten als andere, um glücklich zu sein. Und ich habe mich gefragt, wie machen das diese Menschen? Und das hat mich dann zusammen mit meiner Frau einmal an den Punkt gebracht, dass ich gemerkt habe, Glauben ist nicht eine Sache des Verstandes, sondern Glauben ist eine Sache des Herzens. Und Glaube ist keine Leistung, die ich erfüllen muss, sondern Glaube hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und als ich das schnallte, ab dann hat es eine totale Kehrtwende gegeben, weil das ist unwahrscheinlich, meine Damen und Herren, wie Gott verändern kann. Und wie Gott Menschen wie mich, schwierige Typen, mit einem ja, relativ ehrgeizigen Ziel, völlig umkrempeln kann, wenn der Glaube von hier ins Herz sinkt. Und das ist zum Glück passiert bei mir und darum ist es für mich heute selbstverständlich, dass ich zu dem Glauben stehe und darüber rede, obwohl ich immer sagen muss, ich wurde nicht nach Zürich gewählt in den Baumeisterverband, um Menschen zu bekehren. Ich wurde nach Zürich gewählt, um Leistung zu erbringen, um Vorstellungen und Wünsche zu erfüllen. Und darum meine ich, dass auch viele Christen gut beraten sind, wenn sie, bevor sie über den Glauben reden, auch eine gewisse Leistung in ihrem zugetrauten Umfeld bieten. Faule Menschen in der Welt sind schlechte Christen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen weit gegangen.
Schon gut, danke. Wie lässt du denn deine Grundhaltung als Christ in deine politischen und beruflichen Tätigkeiten einfließen?
Ja, da könnte ich jetzt auch wieder lange darüber reden. Es ist eine Frage
nicht
der. Es ist eine Frage der Wertvorstellung. Und ich freue mich, wie unsere Gesellschaft immer mehr eigentlich zum Ausdruck bringt. Wir legen auch Wert auf Glaubwürdigkeit. Wir legen Wert auf Vertrauen. Wir legen Wert auf Verbindlichkeit. Und hier geht es dann um das Kernthema: Was für Wertvorstellungen habe ich? Und das ist eines der großen Probleme der heutigen Zeit. Wir reden alle immer mehr von Werten. Da kommen mir meine Kinder in den Sinn und unsere Schüler. Dabei lernen unsere Schüler vielleicht immer mehr, was etwas kostet und nicht mehr den Wert der Dinge. Und das ist das Problem. Was verstehen wir unter Werte? Und da geht es ja dann um Ethik und um Moral. Und ich kenne eigentlich keinen Menschen, der nicht eine gewisse Ethik und gewisse Moralvorstellungen hat, nur sind die völlig unterschiedlich. Und da wird man dann durch den Glauben eben konzentriert auf die Ethik und Werte der Bibel. Ich hatte in Bern war ein Interview mit einem sehr berühmten Kollegen von mir, der wurde gefragt, ob man in der Politik lügen darf. Und da hat er gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann haben sie ein Interview mit dem gemacht, das war übrigens im Blick. Aber auch der bringt hier und da Dinge, die stimmen. Also mindestens, was er gesagt hat. Und dann hat er erklärt, sehen Sie, und es geht mir nur um die Werte, sehen Sie, wenn ich mir ein Ziel vornehme und ich will dieses Ziel erreichen, dann darf mir die Wahrheit nicht im Wege stehen. Sehen Sie das, oder? Und das ist das Problem, wenn meine Wertvorstellung ist, dass ich persönlich den Erfolg erreichen muss, den ich mir vornehme, dann verliert die Wahrheit an Gehalt. Und darum sage ich halt oft, wenn wir uns wieder würden auf christliche Werte konzentrieren, bräuchten wir weniger Gesetze und weniger Diskussionen über das, was verstehen wir unter Wert. Und das macht mir etwas Sorge, dass man nicht mehr den Mut hat, sich auf christliche Werte zu konzentrieren, sondern auf menschlich geprägte Werte, die eben meinem Ziel entsprechen, das ich habe. Und das ist sehr vielfältig. Langt das?
Ja. Gut. Erlebst du aufgrund deines christlichen Lebensstils auch negative bzw. positive Reaktionen? Wirst du manchmal belächelt oder nicht für ganz vollgenommen?
Ja, beides. Ich hatte mal das schönste Erlebnis, das ich hatte. Ich habe einer Frau geholfen, wo sich der Mann scheiden ließ. Und dann habe ich den besten Anwalt gesucht, den ich suchen konnte, weil es ging nicht ohne Anwalt. Und eines der Gründe war, dass der Mann dann zum Ausdruck brachte, warum das nicht mehr geht, weil seine Frau gehe in eine freie evangelische Gemeinde. Und mit Menschen, die in eine FWG gehen, kann man nicht normal in einer Ehe zusammenleben. Und dann wurde der Gerichtsort an einen Ort verlegt, wo so das wirklich auch vom Gericht man annahm, es trägt das. Und dann wurde ich vorgeladen, jetzt müssen Sie sich das vorstellen, der Anwalt wollte mit mir dem Gericht beweisen, dass es noch normale Menschen in der FWG gibt. Thema weg, anderer Fall. Ich habe ja hier und da Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften, das sehen Sie vielleicht in den Zeitungen. Wir hatten noch nicht so lange eine sehr große Auseinandersetzung. Da wurde ich wirklich sehr massiv angegriffen. Und dann auch auf Titelblättern dieser Gewerkschaft, der fromme Mesmer. Ich wurde gezeigt, wie ich die Hände falte. Und dann sagten sie, Mesmer, du würdest besser etwas die Vernunft walten lassen als deinen Glauben. In Bern liefen Gewerkschafter mit Leibchen dann vor dem Parlament herum und hinten hatten sie so Bibelsprüche abgeändert, alles auf mich gemünzt mit meinem Namen und so weiter. In Zürich gab es dann eine Demonstration mit 10.000 Leuten, in der Mitte einen Sarg und auf diesem Sarg mein Foto. Und dann wieder verbunden mit Bibelsprüchen. Und dann, ja, das ist dann ein echter Test. Und jetzt entscheidet sich, was ist mir wichtiger? Mein Vertrauen, dass Gott dieses Problem lösen wird oder meine Ehre. Ich hatte große Probleme mit meinen Kommunikationsspezialisten in Zürich, weil die wollten natürlich reagieren und ich habe gesagt, nein. Zur Zeit wird Gott reagieren. Ich habe nicht reagiert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass das nicht einfach ist für Leute, die dann reagieren wollen. Und das ist der Unterschied. Und dann erlebst du plötzlich, wie das Ganze kehrt, wie wir am Schluss eigentlich viel besser dagestanden sind und wie ich jederzeit jedem anderen gerade in die Augen schauen konnte. Ich habe nie eine Person beleidigt, aber das ist fast unmenschlich. Ich muss sagen, das braucht dann eben die Veränderung, von der ich sprach, die nur Gott schenken kann. Und nicht persönliche Kraft, das funktioniert nicht. Das so auf dieser Seite, aber auf der anderen Seite erlebe ich viel mehr Positives, wo Leute spontan melden. Es ist ja schon auch spannend, ich bin eine Zeit lang recht viel in der Arena aufgetreten. Jedes Mal, dabei habe ich ja dort nicht gefrömmelt, sondern gekämpft, oder? Jedes Mal sind Reaktionen gekommen, Herr Mesmer, sind Sie ein gläubiger Mensch? Es ist spannend, oder? Das können sie nicht machen, sondern da ist irgendwie etwas, das dann einfach die Leute ja, beeindruckt. Vielleicht haben sie nicht so zugehört, gut zugehört bei meiner politischen Stellungnahme, sondern sich beeindrucken lassen. Ja, okay. Also ich erlebe sehr beides, große Herausforderungen und dann aber sehr, sehr viel tolle Dinge. Es ist schön, ein Christ zu sein, ja. Spannend.
Stimmt, ja. Du hast mir meine nächste Frage bereits eingehend beantwortet. Ich kann das umdrehen. Kommen wir zum Schluss. Im Frühjahr 2011 musstest du dich einer schweren Herzoperation unterziehen. War das denn der Preis für deine sehr aktive und engagierte Arbeit in Politik und Beruf? Wie geht es dir heute gesundheitlich?
Ja, das ist die übliche Reaktion des durchschnittlichen Bürgers, wenn bei jemandem das Herz nicht mehr schlagen will. Typisch, er hat nichts gelernt, oder? Zu viel gearbeitet, zu wenig geschlafen. Typisch. Das war bei mir definitiv nicht der Fall. Aber es stimmt, ich bin knapp am Tod vorbeigegangen. Ich war alleine zu Hause. Und plötzlich merkte ich, wie etwas nicht mehr stimmt. Ich habe kurz alles kontrolliert, der Blutdruck etwa auf 250, das Herz schlug etwa 200 und ich merkte, wie ich ohnmächtig wurde. Und ich habe dann, und ich konnte noch, und das ist ein Geschenk auch Gottes, ich konnte noch ans Telefon 144 rufen und habe ihnen noch gesagt, ich mache dann die Haustüre auf, dann müsst ihr sie nicht aufbrechen. Und dann etwa 2-3 Minuten später war ich weg. Und dann hat man dann festgestellt, dass meine Hauptschlagader nicht mehr lange tut und konnte mich dann rechtzeitig operieren. Ja, jetzt bin ich noch da. Spannend war, interessant, ich habe dann Abschied genommen für mich in meiner Stube, bevor ich merkte, jetzt verschwinde ich. Und dann wollte so innerlich kommen und hat so ganz kurz, Werner, das hast du nicht gut gemacht, dort hast du versagt. Und dann habe ich mit Gott gesprochen. Und ich hatte nicht den Mut, das war noch spannend, nicht den Mut, darum zu beten, dass ich überlebe. Mir sind Missionare in den Sinn gekommen, die gestorben sind und alle guten, gläubigen Menschen, die auch gestorben sind. Und dann habe ich eins gesagt, Herr, zeig mir eines, bin ich im Frieden mit dir oder du mit mir? Und das kann man nicht erklären, es kam kein Engel, ich bin kein Schwärmer. Aber dann ist ein Frieden über mich gekommen. Das kann man nicht schildern. Und ab diesem Moment habe ich gesagt, okay, dann kann ich gehen. Und dann bin ich halt wieder gekommen.
Schön, dass du da bist. Ja. Meine letzte Frage an dich. Der Jahresschwerpunkt unserer Gemeinde lautet, gesunde Lebensfundamente bauen. Deine vielfältigen und verantwortungsvollen Tätigkeiten bedingen meines Erachtens ein stabiles und verlässliches Fundament, ein Lebensfundament. Wie würdest du uns dieses in kurzen Worten, also dein persönliches Lebensfundament, skizzieren? Als Baumeister sollte das kein Problem sein für dich, uns zu sagen, wie man ein gutes Fundament herstellt.
Ja, also indem man einen Thurgauer Baumeister nimmt und dann kommt es gut heraus.
Richtig, das nächste Mal, wenn wir bauen.
Ja. Jawohl, da ist etwas weit. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer in die Versuchung falle und erzähle, was ich alles erlebe, dank meinem Glauben mit unserem Gott und unserem Herrn Jesus. Das ist gewaltig. Ich habe auch gelernt, dass ich die kleinsten Dinge mit ihm bespreche. Als ich hierhin, nur noch zum Zeigen, da, manche denken dann, jetzt spinnt er, aber es ist einfach so. Ich rate immer, wenn Sie nichts erleben mit Gott, beginnen Sie in den kleinsten Dingen. Allerkleinste Dinge und sagen, das ist kein Zufall, dass ich jetzt diese Person begegne. Das ist kein Zufall, dass ich jetzt meinen Schlüssel nicht finde. Etc. Und als ich hierhin, hat es geregnet und ich hatte den Kittel nicht an und den Mantel nicht. Dann habe ich gesagt, so, jetzt, das ist mühsam bei diesem Regen auszusteigen. Jetzt bin ich in Schaffhausen kurz ab der Autobahn und gesagt, Herr, ich brauche kurz ein Dach. Keine Ahnung, wo das gibt in Schaffhausen. Und dann bespreche ich das mit Gott, so simpel und einfach. Und kaum war ich ab der Autobahn, ist dort ein großes Gebäude mit einer langen Einfahrt über Dach gekommen. Und ich sage, danke Herr, und kann am Trocknen mich umziehen. Ich möchte damit nur sagen, solche kleinen Dinge, da beginnt es, mein Vertrauen auf Gott. Es klappt nicht immer. Aber versuchen wir es doch. Und ich erlebe wirklich gewaltige Dinge. Also das ist für mich manchmal auch also einfach fantastisch. Aber das wäre eine eigene Geschichte. Und jetzt aber aufgepasst, der Grund des Glaubens ist nicht, dass wir fantastische Dinge erleben. Und das möchte ich damit sagen. Und da halte ich mich an die Bibel, die sagt, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist das Fundament, das hält. Er ist gekommen, damit alle, die an ihn glauben, ewig leben. Und das ist der Grund des Glaubens. Und es gibt kein besseres Fundament. Und wer das dann eben erlebt, und das dann auch richtig umsetzt, der erlebt dann Wunder über Wunder.
Werner Mesmer, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit.
Gerne geschehen, merci.
Wir singen jetzt nochmal ein Lied miteinander und nachher werden wir das Referat hören vom Werner Mesmer. Streiten lernen, Frieden stiften.
Ja, Sie haben gehört von Heinz Ruppli, dass ich einen Auftrag erhalten habe, das Unterthema oder den Untertitel zu wählen, Streiten lernen, Frieden schließen. Ich habe Ihnen schon gesagt, kurz da im Talk, dass ich gerne streite. Das ist etwas vom Schönsten. Selbstverständlich kann ich Ihnen jetzt auch nicht in der kurzen Zeit, die mir hier bleibt, Sie zu einem perfekten Streiter entwickeln. Aber ich möchte Ihnen aufzeigen, dass Menschen, die Christen sind und die an Gott glauben, die eine persönliche Beziehung zu seinem Sohn Jesus Christus aufgebaut haben, eben bessere Chancen haben. Ich sage nicht, kein Problem mehr. Bessere Chancen haben, so zu streiten, dass dieser Streit nicht zum Abbruch von Beziehungen führen muss. Das hat eben auch etwas mit Werten zu tun. Ich halte mich sehr stark jetzt an mein Manuskript, weil Sie merken, wenn ich rede gerne frei und dann müssen Sie aber länger Zeit haben. Ich beginne mit einem Beispiel. Sehen Sie, ich erkläre Ihnen, wie der Durchschnittsschweizer und die Durchschnittsschweizerin unsere Gesellschaft sieht. Ich vergleiche das mit einer Leiter. Das ist unsere Gesellschaftsleiter. Und auf dieser Gesellschaftsleiter ist nun in uns irgendwo die Vorstellung einfach drin, in der Gesellschaft sitzen hier unten oder liegen die ganz einfachsten Menschen, die es gibt, und hier oben, da sind die Stare. Das sind die Angesehenen und hier unten die Unangesehenen. Ich hüte mich natürlich, Ihnen jetzt einen Vorschlag zu machen, wer hier sein könnte oder wer hier sein könnte. Das können Sie selber einteilen. Sicher bin ich, dass hier nicht die Baumeister sitzen. Und ich vermute im Moment auch nicht die Banker. Alle Anwesenden mögen das mir verzeihen. Aber das ist so ein Bild, das wir von unserer Gesellschaft haben. Wir teilen ein nach ganz verschiedenen persönlichen Kriterien, die Sie entwickeln. Für die einen ist jemand, der mehr Reichtum hat, hier oben und ich bin nur hier. Der Reichtum ist ein Kriterium. Für den anderen stellt die berufliche Stellung eine Differenz dar. Ich befinde mich hier, ja, der ist halt hier. Beruf oder von der Anerkennung. Ich sage oft, wir werden immer mehr zu einer Neidgesellschaft. Ich erlaube mir das zu sagen, das ist bei Ihnen vermutlich nicht so. Bei uns in der FEG kennen wir das auch in Sulgen. Also nicht nur in der Ortsgemeinde, auch in der kirchlichen Gemeinde. Neid. Man ist neidisch auf dem, der eine Stufe höher sitzt. Es kann auch Attraktivität sein. Ich schaue jetzt nicht so persönlich die jungen Damen an, aber ich behaupte, dass doch in der Damenwelt das Problem der Attraktivität etwas größer ist als bei uns Männern. Neid entsteht, ich bin halt nur hier, oh, und die ist da oben. Also so beginnen wir die Gesellschaft einzuteilen, auch vielleicht aufgrund des Erfolges von anderen. Und das führt dann, dieses Denken führt in eine ganz gefährliche Entwicklung. Es beginnt sich ein Egoismus zu entwickeln in mir, ein Egoismus, der einfach kommt, ich weiß, das sind nicht alle gleich, ich möchte auch Stufe um Stufe erreichen, weil ich möchte das erreichen, was der andere hat. Und wenn das Motiv ist, dann ist der Egoismus gefährlich. Ich gehöre zu jenen Christen, die sagen, ein Schuss Egoismus braucht jeder. Wer das nicht hat, das ist eine lahme Ente. Der will nichts. Aber wenn der Egoismus geprägt ist von dem, ich will gleich viel wie der andere, dann wird der Egoismus gefährlich, dann wird er zum Neid. Ich bin neidisch. Sehen Sie, ich bin ein Gegner der vollen Transparenz. Denn viele unter uns sind so lang glücklich, solange sie nicht wissen, was der andere hat. Die meisten Angestellten sind mit ihrem Lohn zufrieden, bis sie wissen, was der andere hat. Erst dann beginnt's, das Problem. Es entsteht, aus diesem Denken entsteht Abneigung. Ich beginne mich gegen andere aufzulehnen, eine innere Abneigung. Das kann bis zum Hass gehen. Es gibt aber auch das Gegenteil, das sind dann jene, die sich irgendwie beginnen zu verstecken. Sie spielen die beleidigte Leberwurst. Mich will ja niemand. Sie verstecken sich, sie ziehen sich zurück, irgendwo auf einer Stufe. Alle Arten führen letztlich, oder die Gefahr ist sehr groß, dass das Denken eben jetzt zu Streit führt, zu Auseinandersetzungen, wo dann eben um Dinge gestritten wird, wo es letztlich eben um meine Ehre geht und dann bleiben eben Verletzte zurück. Aufgrund solcher Merkmale, wie ich sie geschildert habe, stufen wir einander ein und letztlich auch uns selber. Wir erstellen gedanklich für uns eine Gesellschaftsleiter und dieses unbewusste Aufbauen einer solchen Skala kann jetzt entscheidend sein über mein eigenes Selbstwertgefühl. Wie fühle ich mich? Und dieses Selbstwertgefühl entscheidet eben dann darüber, wie ich mich fühle, ob es mir gut geht oder nicht. Es entscheidet sogar darüber, wie wir einander begegnen. Und dieses Denken führt wiederum zu Spannungen und diese Spannungen dann letztlich zu Streit. Ich könnte Ihnen jetzt 15 Minuten erzählen, wie es mir in den christlichen Gemeinden geht, wie es Menschen, die sich exponieren, in christlichen Gemeinden geht. Das ist nicht nur positiv. Okay, gehen wir weiter. Jetzt geht es aber weiter. Wenn das mich prägt, ich bin sicher, dass das niemand bewusst macht, aber im Unterbewusstsein prägt es uns halt doch irgendwie. Dann führt das zu Trübungen, ja sogar zu Abbruch von Beziehungen zum anderen. Und das Verhältnis, das dann gestört ist, nicht immer gleich, das beginnt mich halt selber am meisten zu plagen. Ich finde es jeweils schade, habe ich schon oft Menschen gesagt, schade, wenn du dich um etwas sorgst, das gar nie eintritt. Schade, wenn du Probleme hast mit Menschen und die merken es nicht. Aber bei uns beginnt es zu nagen. Es raubt den Schlaf. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass man an einem Schlaf plötzlich beginnt, man in Träumen sich vorzustellen, wie ich dem anderen morgen begegne. Was ich ihm alles sage, man wird mutig. Und am Morgen, wenn man erwacht, oh je. Andere müssen darunter leiden und dann entstehen aus den Spannungen, kann Streit entstehen und dann muss ich sagen, wenn daraus ein Streit entsteht, der dann Verletzungen hinterlässt, der Beziehungen gefährdet, der Freundschaften gefährdet, der mir das Selbstbewusstsein nimmt, dann ist irgendetwas schief gelaufen. Bei dieser Art Auseinandersetzung, meine Lieben, ging es scheinbar nicht um die Sache, sondern eben um mich als Mensch. Ich will Recht haben, ist ja logisch. Ich will nicht zugeben, dass der andere auch Recht haben könnte. Ich will besser sein. Es geht so weit, das habe ich oft erlebt, darum zähle ich es auf, ich will auch dem anderen vielleicht bewusst zeigen, was er für eine Niete ist. Es tut gut. Das Befinden des anderen interessiert mich nicht. Hauptsache, es stimmt für mich. Da kommt mir in den Sinn ein ganz kleines Beispiel zusammen mit meiner Frau. Wir hatten auch sehr, wie die meisten nehme ich an, gewisse Schwankungen. Nicht in der Liebe, aber so in der Beziehung. Und wie oft bin ich nach Hause gekommen, ich habe es erzählt, schon sehr früh, sehr engagiert, war viel unterwegs, bin sehr müde nach Hause gekommen. Und dann fährt man nach Hause und stellt sich vor, ah, wunderbar, ich komme in das schöne Haus, auf dem Stubentisch ein Kerzlein, meine Frau hat mir irgendetwas Schönes zubereitet, empfängt mich mit Strahlen und Freuden. Wunderbar. Ja, jetzt müsst ihr nicht lachen. Wenn ich jetzt sagen würde, so war es immer. Und dann kommt man nach Hause. Ich habe gesagt, ich habe 4 Kinder. Man kommt hinein, es geht keine Minute. Da lässt die Frau los. Erzählt mir, erlaubt sich mir zu erzählen, was sie für einen miesen Tag gehabt hat, wie die Kinder sie geärgert haben, wie sie es kaum mehr ausgehalten hat. Und ich beginne innerlich abzuschalten. Geht das noch? Geht's dir eigentlich? Ich habe mich nicht darauf eingestellt. Das ist mir so in den Sinn gekommen. Sehen Sie, ich habe mich nie, das hat dann schon geändert, ich habe mich nicht interessiert, ob auch meine Frau sich freuen könnte, dass ich nach Hause komme, um mir auch ihre Sorgen und Belastungen anzuvertrauen, um diese miteinander zu tragen. Nein, ich habe nur auf mich geschaut. Und das hat dann zur Trübung geführt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Interessant ist, dass ja eigentlich diese Art Konfrontation gar niemand will. Also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nach einer Sitzung mir sagte, so, jetzt freue ich mich auf zu Hause, da gibt es richtig Spannungen. Das habe ich noch nie jemanden getroffen. Wir wollen das gar nicht. Und trotzdem passiert es einfach. Warum? Weil mich nicht in der Vorbereitung des Treffens interessiert, was eigentlich der Partner auch haben könnte. Es geht nur um mich. Gut streiten, sinnvoll streiten, will also gelernt sein. Und dies beginnt nicht mit einer bestimmten Technik, sondern eben mit der Grundhaltung den anderen Menschen gegenüber. Positiv streiten, diskutieren, Auseinandersetzungen austragen heißt nicht gegen jemanden streiten, sondern für etwas. Überlegen Sie sich das einmal gut. Nicht gegen eine Person streiten, sondern für meine Überzeugung, für eine Sache, für ein Thema. Mich nicht auf den Menschen konzentrieren, sondern auf das, um was es mir geht. Das ist der Schlüssel. Sich fragen, warum reagiert der andere mir gegenüber so? Was bewegt den anderen, so eine blöde Aussage zu machen? Ich weiß noch, als ich nach Bern gekommen bin, Sie wissen ja, ich bin eher rechtsbürgerlich orientiert, aber einigermaßen normal. Und als ich nach Bern gekommen bin, hatte ich enorm Probleme mit gewissen Gedanken, die sehr weit von links kamen. Und dann habe ich mir die Mühe genommen und bin an einige Veranstaltungen solcher Organisationen gegangen, um zu hören, was steckt da dahinter? Und dann musste ich feststellen, die alle meinen es genau gleich ernst wie ich. Auch die wollen nur das Beste für ihre Gesellschaft. Nur sie schauen den Sentis von Süden an und ich von Norden. Aber sie wollen auch auf den Sentis. Und wissen Sie, wenn man das dann einmal lernt, dann beginnt man nicht mehr gegen Menschen zu kämpfen, sondern für eine andere Überzeugung. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich habe wirklich gelernt, auf diese Art und Weise, das kann ich sagen, dass selbst größte Provokationen, die mir geschehen, ich hinterfrage, warum ist das so? Das mache ich so in allen Gremien. Ich habe einen Vorstand im Baumeisterband, der sehr, sehr offen ist. Nicht alle, aber zum Glück habe ich noch einige, die sich wirklich erlauben, alles zu sagen. Wir hatten letzthin eine Auseinandersetzung, wo sie sagten, jetzt Werner, jetzt stimmt etwas nicht mehr mit dir. Und so können wir miteinander diskutieren, weil wir wissen, es geht nicht um die Person, sondern um die Sache. Ich hinterfrage heute wirklich und so erlaube ich beinahe alles. Ich war vorletzte Woche in Montreux, habe eine politische Thematik vertreten. Man hat mich gefragt, ob ich hier dazu etwa auftreten würde und prophezeit. Ich hätte zwar keine Chance, aber es wäre schön, ich käme trotzdem, sage ich, kein Problem. Ich kämpfe ja nicht um meine Ehre. Ich erzähle, warum ich dieser Überzeugung bin. Und dann gingen in der Diskussion zwei, drei wirklich unter die Gürtellinie. Absolut. Und dann habe ich gebetet, gesagt, Herr, ich will nicht gegen diese kämpfen. Gib mir die Kraft, dass ich schweigen kann. Gib mir die Kraft, dass ich nicht jetzt mein Temperament einfach laufen lasse. Und ich bin am Schluss nochmals ans Pult gestanden und habe gratuliert für so engagierte Voten. Und interessant ist, dass das dann oft anders wirkt. Ja, aber ich politisiere hier nicht, darum nicht mehr zu diesem Thema. Noch einmal, mein Fokus muss sich also so schnell wie möglich auf eine Sache konzentrieren, weg vom Menschen. Und wer könnte das nun besser praktizieren als Menschen, die Christen sind, die glaubende Christen sind? Wer könnte das nicht besser praktizieren als letztlich eben solche Menschen? Das im Wissen, dass sie ja nicht denken, ich meine, Christen seien bessere Menschen. Überhaupt nicht. Ich kenne genügend hervorragende Leute, die keinen persönlichen Bezug zu Gott haben und sie leisten Hervorragendes. Hervorragende Ethik, hervorragende Moral. Also das ist noch keine Garantie. Aber wissen Sie, glaubende Christen bekommen von Gott persönlich ein anderes Denken eingepflanzt. Eine andere Beziehung zu Werten, zu Ethik und zu Moral und eine andere Beziehung zu den Menschen. Und das ist der Vorteil, den Christen haben. Gott schenkt Veränderung. Der Glaubende muss nicht mehr in die Falle von Gier und Egoismus tappen. Er muss nicht. Er kann zwar noch, aber er muss nicht mehr. Andere müssen. Glaubende Menschen erleben eine gewaltige Veränderung. Und sehen Sie, dieses Verändertwerden durch den Glauben führt zu einer völlig neuen Denkweise in Bezug auf die Gesellschaft. Diese Veränderung führt dazu, dass wir die Gesellschaftsleiter jetzt plötzlich horizontal legen und dann so wie eine Krippe, die sich bewegt. Da sind immer noch die Schwächsten und hier die Besten, in Anführungszeichen. Aber nehmen Sie jetzt auf dieser Seite Menschen weg, was passiert? Es kippt. Die Gesellschaft fällt auseinander. Und dieses neue Denken können wenige, aber Gott schenkt dieses Umdenken, dass wir alle genau gleich viel wert sind, aber völlig unterschiedliche Funktionen haben. Und wenn wir jetzt so denken, dann wissen wir um den Wert, den diese Leute haben, damit die Gesellschaft im Gleichgewicht bleibt und nicht unnötig in soziale Spannungen kommt, weil wir eben so denken und nicht so. Und wenn das geschehen könnte, meine Lieben, das wäre ein Wunder. Das wäre ein Wunder. Und das ist nicht einfach. Es ist nicht normal, es ist nicht menschlich und darum sage ich Ihnen, Christen haben hier die größte Chance, so zu denken. Dieses Denken, dass wir alle einander brauchen, führt auch zu einem anderen Denken, wenn ich mich in unterschiedlichen Auffassungen äußere. Es geht nicht mehr gegen Menschen, weil ich brauche, der ist so viel wert wie der hier und der wie der hier. Und ich beginne, für eine Sache zu kämpfen und nicht mehr gegen Menschen. Dieses Denken, das verändert die Welt. Und wer von Ihnen diese Kraft der Veränderung, ich muss das so formulieren, diese Kraft der Veränderungen nicht erlebt, wie es mir einmal ergangen ist, wer irgendwie sagt, super, genau das möchte ich, bei dem ist irgendwo ein Knopf in der Leitung. Weil Gott hat vorgesehen, dass jene, die sich ihm anvertrauen, dass sie dieses Denken bekommen. Und wenn ihnen das Mühe macht, dann muss ich sagen, dann ist irgendwo ein Knopf. Paulus erzählt in Römer 7 oder spricht im Römischen, in Römer 7 vom fleischlichen Christen. Und dieser fleischliche Christ versucht aus eigenem Willen, aus eigener Kraft eben den Glauben zu leben. Er zweifelt nicht an Gott, er zweifelt nicht an dem, was Jesus uns gebracht hat. Er zweifelt nicht daran. Aber er versucht eben, wie ich es gesagt habe, es ist ein Vernunftsglaube und nicht ein Herzensglaube. Er versucht mit eigener Kraft und mit eigenem Willen das umzusetzen und das gelingt hier und da, aber eher mehr eben nicht. Und dann tue ich das, was ich eigentlich nicht tun will. Nämlich heimkommen und davon ausgehen, meine Frau hätte nur einen super Tag gehabt. Das ist das Problem. Und solche Menschen, bei denen das nicht von da oben hinunterrutscht, das sind Menschen, die bekommen Probleme. Wie ich auch bekommen habe. Ich habe gespürt, mir fehlt etwas. Wo ist da die Veränderung? Wo erlebe ich eigentlich Gott? Im Alltag, im Kleinsten, wie im Größten. Das kann es doch nicht sein. Und der nächste Schritt ist dann tragisch. Wenn es dann Menschen sind, die wirklich eigentlich ihren Glauben bezeugen wollen, verlieren zunehmend in der Welt die Glaubwürdigkeit als Christen. Weil sie kämpfen auf eine Art, die Gott nicht vorgesehen hat. Und dieses Verlieren an Glaubwürdigkeit nimmt mir das letzte Selbstvertrauen. Ja, vielleicht nicht gerade das letzte, aber das zweitletzte. Und darum, ich wiederhole mich mal noch einmal, Gottes Führung, wenn wir das erleben wollen, kommt aus der Beziehung, die ich zu ihm pflege. Er verspricht, diejenigen so zu führen, so zu verändern, wie ich jetzt das erzählt habe, diejenigen, die ihm absolut vertrauen. Gott führt uns so und verändert uns dermaßen, wenn er erkennen kann, dass wir es ernst meinen mit ihm. Mein Direktor in Zürich, ich habe mal gespürt vor einigen Jahren, dass er auch gerne einmal am Fernsehen auftreten würde. Und ist klar, das Fernsehen möchte immer den Präsidenten. Und dann habe ich mal mit ihm gesprochen und habe gespürt, doch, er würde das gerne. Da habe ich gesagt, okay, ab jetzt teilen wir uns auf. Aber ich habe gesagt, ich muss sicher sein, dass du unseren Verband würdig vertrittst. Ich muss sicher sein, dass du die Gedanken und Ideen dort einbringst, die auch meinen und unseren entsprechen. Ich weiß, es ist ein kritischer Vergleich, aber ich habe mich oft gefragt, überlegt sich Gott wohl, bevor er sie segnet, ob du ihn so vertrittst, dass es seinen Vorstellungen entspricht? Oder kann er sich nicht auf dich verlassen? Überlegen Sie sich das einmal. Ich weiß, es ist ein Grenzwert, ich weiß nicht, ob das theologisch perfekt ist, oder? Aber eigentlich spielt es keine Rolle. Es geht um viel Entscheidenderes. Wie erlebe ich den Segen Gottes und seine Veränderung? Und ich glaube, dass Gott jene besonders segnet, auf die er sich verlassen kann. Noch einmal, Glaube hat nichts mit Leistung zu tun, sondern mit Vertrauen. Absolut Vertrauen. Dass er alles, alles und nochmals alles im Griff hat. Auch mich. Alles, was ich tue, was ich sage. Wenn ich an schwierige Verhandlungen, Sitzungen, und das habe ich viele, Auftritte fahre, ich bete nie darum, dass ich gewinne. Ich bete nur darum, dass ich ethisch und moralisch auf dem Weg mich verhalte, wie er sich das vorstellt. Dass er mir die Kraft dazu gibt. Ich komme zum Schluss. Es geht um Lebensqualität, um unser Selbstwertgefühl. Ich habe Ihnen gesagt, diese Befreiung zu erleben ist enorm, ist gewaltig. Und dieses Lebensfundament bestimmt jetzt eben auch die Qualität unseres Streitens. Und wenn wir so streiten, und darum kann ich das so kurz machen, dann ist der Friede nicht weit. Wo sie so streiten, dass Wunden zurückbleiben, dann wird das Entschuldigen schon schwerer. Und je tiefer die Narbe ist, je länger bleibt die Wunde. Und je schwieriger wird es, eben zu vergeben. Und wenn sie so streiten, dass diese Wunde gar nicht aufkommt, dann bleibt der Friede bestehen. Und sie müssen nicht Frieden schaffen. Der Friede bleibt. Es ist ja enorm, wir stehen relativ kurz wieder vor Weihnachten und das möchte ich Ihnen am Schluss mitgeben. Da ist ja bekannt als Lied, das der Engelchor gesungen hat. Hier ist er. Gott im Himmel gehört alle Ehre. Ich lese es nach der Hoffnung. Gehört alle Ehre, denn er hat den Frieden auf die Erde gebracht. Und hier hören jetzt viele auf. Jawohl, Friede für alle. Der Vers ist aber noch nicht fertig. Es heißt, er hat den Frieden auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Liebe Freunde, das ist der Unterschied. Glauben nach Verstand oder bereit sein, den Frieden, den Gott uns anbietet, anzunehmen. Und das ist ein Unterschied. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Unterschied, wie sagt man heute, schnallen, sorry. Und dass das ins Herz hinunterrutscht. Und dann werden Auseinandersetzungen, auch wenn es gestritten wird, eben zur, wie sagt man dem, zur Streitkultur. Es hinterbleiben keine Wunden. Ich möchte Ihnen einfach noch ein Buch empfehlen, das mir selber sehr geholfen hat. Das ist das Entdeckungen in der Einsamkeit von Peter Strauch. Peter Strauch ist sicher vielen bekannt. Er kam persönlich in eine Krise, auch zur Selbsteinschätzung in eine Krise, eigentlich zu diesem Thema. Und er ging in die Einsamkeit und kam anders aus der Einsamkeit zurück. Wer dieses Buch gern hätte, kann nachher das notieren oder dann, ich habe nur dieses Exemplar, aber man kann aufschreiben. Hilft sehr. Mir hat es eine völlige Neuorientierung gegeben. Und darum, wenn es mir geholfen hat, könnte es sein, dass es auch einigen von Ihnen hilft. So, ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Freude beim Versuchen, den Glauben ins Herz hinunterrutschen zu lassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.